Kulturzeit aus Ratzeburg, eine Sendung im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Produktion, Verantwortung und am Mikrofon Ulrich Küssner.
Der 20. Juli als Gedenktag verblasst immer mehr im Gedächtnis des Volkes. Diese Sendung soll an das Geschehen an jenem denkwürdigen Tag erinnern. Willy Brandt, dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, hat in einer Gedenkrede 1959 an der Gedenkstätte Plötzensee Folgendes gesagt: Ich wage es, uns alle noch einmal daran zu erinnern, dass es vor allem anderen ein Aufstand des Gewissens war, der uns im Widerstand begegnete und der am 20. Juli kulminierte. Vaterlandsliebe im besten Sinne des Wortes ist es, heiße Liebe zum Volk ist es, der wir begegnen und die uns vermittelt wurde. Ein Bewusstsein höherer Pflicht und höchster Verantwortung ist es, dem man mit Formalismus und bloßer Staatsräson nicht nahe kommen, geschweige denn gerecht werden kann. Hier ging es um Recht und Freiheit, um Achtung vor Menschen und Streben nach menschlicher Gerechtigkeit. Hier ging es um sittliches Denken und um jene Ehre, die in sich selbst ruht und nicht nach Stand und Kleidung unterteilt werden kann. Hier ging es um Treue, unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg, über die Folterkammern hinweg bis zum letzten Gang. Lassen Sie mich hier noch einmal jenen britischen Staatsmann zitieren, der die Männer rühmte, die ohne Hilfe von innen und außen kämpften, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens, und von denen er sagte, die durch sie geformte Opposition gehöre zu dem edelsten und größten, das die politische Geschichte aller Völker hervorgebracht hat. Wir sind zusammengekommen, uns vor ihnen zu verneigen. Nicht wir ehren sie, sondern sie ehren uns, da sie dem wahren Deutschland zum Ruhme gereichen. Ihr Tod hat bis auf den heutigen Tag und noch lange darüber hinaus eine allen Einsichtigen erkennbare, schreckliche Lücke gerissen. Und dennoch ist es auch wahr, dass sie uns Überlebenden geholfen haben. Ihr Opfer hat dem Volk das Weiterleben leichter gemacht, denn sie zeugten für das andere Deutschland. Uns bleiben die Opfer, Mahnung und Verpflichtung. Ihr Vermächtnis ist noch nicht erfüllt. Wir können uns nur bemühen, ihren Ideen und Idealen nachzuleben. Wir können nicht nur, wir wollen auch bestrebt sein, ihrem Vorbild durch unsere Arbeit, durch unsere Haltung nachzueifern. Um dem Vergessen entgegenzutreten, senden wir heute einen Vortrag, den Dr. Antje Vollmer, ehemals Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, im April in Münster gehalten hat. Sie hat vornehmlich aus ihrem Buch gelesen, das sich mit Heinrich Graf Lehndorff und seiner Frau Gottliebe in dieser schweren Zeit beschäftigt. Antje Vollmer, Jahrgang 43, ist eine deutsche evangelische Pastorin, Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen und freie Autorin. Von 1994 bis 2005 war sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Wie sie dazu gekommen ist, das Buch Doppelleben, Heinrich und Gottliebe von Lehndorff im Widerstand gegen Hitler und von Ribbentrop 2010 zu schreiben, wird sie uns gleich selbst mitteilen. Wir danken Ostpreußen TV für die Genehmigung, diesen Vortrag senden zu dürfen. Und nun Dr. Antje Vollmer.
Ich fange einfach ganz streng an mit dem Vorwort. Es gibt keine Geschichte ohne unser Interesse an ihr. Welche Auswahl aber trifft unser Interesse, das doch immer der Gegenwart verhaftet ist? Wissen wir immer schon, was wir dann finden? Und finden wir nur das, was wir suchen? Das Interesse am deutschen Widerstand gegen Adolf Hitler und gegen das NS-Regime hat nie die Intensität erreicht, die der Person des Diktators selbst galt. Das war so in beiden deutschen Nachkriegsstaaten. Das hat sich auch mit der deutschen Einheit im Grunde nicht geändert. das Wissen um diesen Teil der Geschichte und speziell, und das ist jetzt was Besonderes, über den militärischen Widerstand, das ist was anderes als der Kreisauer Kreis, das Wissen um diesen Teil der Geschichte ist im Bewusstsein der meisten Deutschen nie Kernbestand der eigenen Identität geworden. Dennoch wird es in der Regel nicht als Mangel empfunden. Kommt das Gespräch unter historisch interessierten Zeitgenossen auf dieses Thema und seine Beteiligten, so dauert es meist nicht lange, bis der Gesprächspartner die Arme auf den Tisch stützt und mit Entschiedenheit feststellt, also über die Akteure des 20. Juli 1944, über diese Militärs habe ich so meine eigene Meinung. Und dann kommt eine Begründung, die so regelmäßig in nahezu gleicher Form und Formulierung auftaucht, dass es sich entweder um ein lange geprüftes, historisch gefestigtes, generelles Allgemeinwissen aller Deutschen handeln muss oder doch um eine Mischung aus Urteilen und Vorurteilen, die man sich zu eigen gemacht hat, ohne sich allzu intensiv selbst mit diesen Fragen beschäftigt zu haben. Kurz gefasst lautet dieses Urteil, die meisten der Verschwörer seien früher selber begeisterte Nazis gewesen. Viel zu spät und nicht mutig genug hätten sie dann ihr Komplott und den Staatsstreich geplant. Der hohe Anteil von Adligen an dieser Gruppe zeige ja schon, dass es besonders den Großgrundbesitzern aus dem Osten vor allem um den Erhalt ihrer Standesprivilegien ging. Was nun die Militärs unter ihnen betreffe, so sei doch festzuhalten, dass sie überhaupt erst mit dem Widerstand begann, als klar war, dass der Krieg bereits verloren war. Sie hätten sich nicht gewehrt, als die Kommunisten und Sozialdemokraten schon 1933 massiv verfolgt wurden. Das Schicksal der Juden oder auch der Polen, Ukrainer und Weißrussen habe die meisten aus dieser Gesellschaftsschicht nicht interessiert. Wie wohl Militärs seien sie nicht einmal mutig und entschlossen genug gewesen, Hitler bei irgendeiner Gelegenheit einfach zu erschießen oder abzuknallen oder doch bei einem Selbstmordattentat ihr eigenes Leben zu wagen. Alles in allem sei es kein großer Verlust, dass diese beim völligen Neuanfang einer Demokratie in Deutschland keine Rolle mehr spielen konnten. Ihre Zeit sei sowieso abgelaufen gewesen. Wenn innerhalb der verschiedenen Gruppen des Widerstands jemand besonderen Respekt verdiene, dann allenfalls der zivile Widerstand der Weißen Rose oder des Kreisauer Kreises um Helmut James von Moltke und Peter Jock von Wartenburg, die immerhin die Vision einer europäischen Perspektive entwickelten für ein Deutschland, das nach der totalen und verdienten Niederlage aus dem reinen Nichts zu einem zivilen Rechtsstaat neu aufgebaut werden musste. Wenn auch zugespitzt und vergröbert und wenn auch nicht aus Diskussionen in diesem Kreis entstanden, scheint dies doch die häufigste Ansicht über den 20. Juli zu sein, an der auch regelmäßige Gedenkfeiern wenig geändert haben. Dies alles hatte auch ich im Kopf, als ich anfing, mich mit Heinrich Graf Lehndorff zu beschäftigen, jenem Mitglied der Gruppe um Henning von Treskow, die nicht nur einmal, sondern viele Male versuchte, Deutschland und die Welt von Adolf Hitler zu befreien. Also insgesamt, das ist in dem Buch auch vorhanden, gab es von unterschiedlichsten Leuten 40 Attentatsversuche auf Hitler. Das ist schon eine Menge. Und so viel nur vorweg, Heinrich Graf Lehndorff erfüllte viele der oben genannten Urteils- oder auch Vorurteils- und Ressentimentkriterien. Er war Mitglied einer sehr alten Adelsfamilie. Er besaß einen Grundbesitz von immensem Umfang, einen der größten in Ostpreußen. Er war zwar nur von niedrigem militärischen Rang, ein Oberleutnant, aber als solcher war er immerhin Ordonnanzoffizier von einem der wichtigsten Feldmarschälle Hitlers. Er war konservativ erzogen, er war überhaupt kein Intellektueller. Und was noch erschwerend hinzukommt, er kam aus der entlegensten Provinz, er kam aus Ostpreußen. So viel vorweg. Und jetzt machte ich mich sozusagen mit dieser Szenerie an mein Vorhaben, diesen Menschen wirklich zu entdecken. Und das war nicht einfach. Und dass das nicht einfach war und dass die Quellenlage eigentlich katastrophal war, sodass sich ein normaler Historiker gar nicht dran gemacht hätte, kann man leicht dadurch sehen, dass in dem Steinort, in dem er zuletzt lebte, die letzten 3 Jahre, also von 1941 an, in der einen Hälfte des Schlosses, Hitlers Außenminister Ribbentrop einquartiert war mit immerhin 35 Beamten, Gestapo-Beamten vor allen Dingen. Und in der anderen Hälfte des Stockes, also des Schlosses, also Lehndorff mit seiner sehr jungen Familie war, also mit 3 kleinen Töchtern. Und in einer solchen Situation hinterlässt man im Schloss keine Quellen, irgendetwas, was auf die Tätigkeit hindeutet. Tatsächlich war dieser Ort dann aber ein regelmäßiger Treffpunkt fast aller Leute aus dem militärischen Widerstand. Und das erklärt sich dadurch, dass das Oberkommando des Heeres, in dem also auch wichtige Leute waren, da ist auch Moltke gewesen, da ist auch ganz sicher Stauffenberg gewesen, da ist Treskow gewesen, einiges kann ich auch belegen, dass die alle dann sozusagen unter dem Denkmantel, wir gehen in das Schloss, wo Hitlers Außenminister ist, das ganz unverdächtig war, sodass gerade die Tatsache, dass das so dicht beieinander war, auch eine perfekte Tarnung war. Aber natürlich wurde das immer als, ich mache mal einen Reitausflug, ich gehe zum Geburtstag der Gräfin und so weiter, wurde das dann so getarnt. Umso wichtiger war es. Außerdem war der Lehndorff sehr vorsichtig und auch kein schriftlich sich sein Leben festhaltender Mensch. Warum sollte er auch? Er schrieb auch keine Briefe an seine Frau, denn die lebten ja zusammen in dem Schloss. Deswegen war es wahnsinnig wichtig, überhaupt authentische Zeugnisse zu bekommen. Und eines war, dass Marion Dönhoff, die mit dem Lehndorff faktisch aufgewachsen ist, die auch oft in Friedrichstein waren, wo die Eltern Lehndorffs ganz in der Nachbarschaft waren, dass sie einiges über ihn erzählt hat, aber merkwürdig, einerseits sehr knapp und andererseits sehr emotional schwärmerisch, was bei Marion Dönhoff eigentlich sehr selten war. So, aber ich fand dann etwas, und das ist natürlich ein riesengroßer Fund, und zwar in der Klosterschule Roßleben, seine Abitursarbeiten, seinen handgeschriebenen Lebenslauf und die Beurteilung eines Lehrers von dem jungen Mann. Klosterschule Roßleben muss man erklären, also die Adligen in Ostpreußen hatten in der Regel, gerade die Jugendlichen, ein sehr freies, um nicht zu sagen ein eigenes Jugendreich. Also da herrschte relativ wenig dieses preußische Hofzeremonie, oder spanische Hofzeremoniell, was aus anderen Adelshäusern manchmal bekannt ist. Die Jugendlichen wurden meistens sich selbst überlassen. Das waren auch viele, und verschiedene Familien packten ihre Kinder zusammen. Und dann gab es immer irgendeinen verzweifelten Hauslehrer, der aber meistens nicht allzu viel bewirkt hat. Und die Jugendlichen waren dem auch meist über, mit dem Ergebnis, dass die alle eine ziemlich schlechte Schulbildung hatten. Und dann zum letzten Drill, um überhaupt zum Abitur oder sowas zu kommen, ins Internat kam, also in die Klosterschule Roßleben. Und so ist es auch bei Marion Dönhoff und so weiter gewesen und bei Heini Lehndorff eben auch. Und aus dieser Schule gibt es eine, interessanterweise ist diese Schule ein Ort, aus der eine Schule, aus der mindestens 5 spätere Widerstandskämpfer hervorgingen, die aber nicht etwa ein gleicher Jahrgang waren. Man muss also davon ausgehen, dass diese Schule relativ prägend war, und sie war tatsächlich erzprotestantisch und konservativ und versuchte aber die Schüler sehr stark so im Sinne des Gemeinwesens zu formen in diesen wenigen Jahren, die sie hatten. So, jetzt kommt Heini Lehndorff mit der Lehrerbeurteilung, die ich jetzt vorlesen will und die ich also in dem Archiv in Roßleben, da war natürlich dann DDR, und erstaunlicherweise ist die Archivlage in der DDR manchmal exzellent. Im Westen hat man solche Archive ausgeräumt, und da fand man also die ganzen Personalunterlagen und die Abitursarbeiten übrigens auch von den anderen Widerstandskämpfern und also auch Heini Lehndorf, ein Glücksfund. Jetzt schreibt sein Klassenlehrer, der den doch passenden Namen Dr. Fritz Bangemann hatte, in strengem Ton. Er, Heinrich Graf Lehndorf, kam, nachdem seine Erziehung durch mancherlei Hände gegangen war, in der Untersekunda zu uns. Er erwies sich als ein mindestens durchschnittlich begabter Schüler. Seine Schulpflichten erfüllte er nur unregelmäßig. Er war lange Zeit im Verhältnis zu seinen Altersgenossen unreif, tollpatschig, polterig und naiv. Er erliegt leicht jedem Einfluss. Er ist voll guter Vorsätze, aber sehr schwach im Halten. Lebensfroh, sorglos, unbekümmert lebt er in den Tag hinein. Er lässt sich leicht verführen und war bis zu seiner Zurückstellung von der Reifeprüfung Ostern 1929 bei jedem dummen Streich dabei. Also ein Streich von ihm, den ich noch habe recherchieren können, ist, dass er mit echten Mäusen Wettrennen in dem Zimmer, die waren zu acht in einem Zimmer, veranstaltete und da Wetteinlagen annahm. Aber interessant ist hier auch, er war also, oh Schande, vor dem Abitur zurückgestellt worden und das war keineswegs das erste Mal, er war auch schon vorher in Königsberg einmal sitzen geblieben. Trotz durchaus genügender Begabung hat er keine höheren Interessen. Er ist ein Mensch, der nicht mit Problemen ringt. Er ist ein Landkind, liebt das Land, die Landwirtschaft, die Tiere, das Jagen und das Reiten. Er zeigt Interesse für jeden Sport und leistet darin Achtbares. Er war unter anderem Hochsprungmeister von Mitteldeutschland in seiner Altersklasse. Die Lehndorfs waren aber auch sehr hoch gewachsen, das war einfacher. In der Oberprima brachte er im ersten Jahr nicht den nötigen Fleiß und Ernst auf, um das zur Zulassung, zur Reifeprüfung notwendige Maß von Können aufzuweisen. Er musste deswegen Ostern 1929 zurückgestellt werden. Diese Zurückstellung hatte einen heilsamen Einfluss. Er hat sich im letzten Jahr zu größerer Reife entwickelt, die auch in seinen Schularbeiten zum Ausdruck kommt, sodass er in allen Fächern nun Genügendes oder sogar Besseres leistete. Auch, dass man ihn seiner mangelnden Selbstdisziplin wegen nicht für würdig hielt, Alumnatsinspektor zu werden, das ist so eine Art Schulsprecher für das Internat, ihn dadurch also jüngeren Schülern unterordnete, hat ihn zu einer gewissen Selbstbesinnung geführt, wenn auch sein Stolz etwas leidet und manchmal eine oppositionelle Stellung im Alumnat fühlbar wird. Erstens sieht man, dass sich Lehrer damals in aller Strenge ziemlich viel Mühe gaben, den Charakter eines Jugendlichen gut zu beschreiben. Und ich finde, man hat ein sehr lebendiges Bild von dem, um den es sich handelt. Und wenn Sie dann sehen, dass dass zwischen dem Zeitpunkt, wo dies geschrieben wurde, und seiner Hinrichtung in Plötzensee weniger als 15 Jahre liegen, dann finde ich, wird darin schon deutlich, dass es auch, erstens, dass sich auch Lehrer irren können mit, er hat keinerlei höhere Interessen, und dass sich aber auch Menschen in kurzer Zeit zu ganz großen Persönlichkeiten entwickeln können. Und das ist bei Lehndorf ganz sicher der Fall gewesen. Man sieht aber auch, dass, und deswegen war er für mich auch als Person und als Charakter so interessant, es ist also nicht jemand, der ursprünglich politisch ist. Es ist ein Naturkind, der hätte unter anderen Verhältnissen, hätte der ein übliches Adelsleben mit viel Landwirtschaft, man trifft sich zum Jagen, man fährt einmal im Jahr nach Berlin ins Theater, man lebt mit den Kindern und dann besucht sich von gut zu, er hätte so ein Leben führen können, wenn nicht eines Tages bei ihm das passiert wäre, dass also er in seinem, auf seinem Gut, was er von einem Onkel übernommen hatte, und das Gut war extrem runtergekommen. Also wenn er da nicht plötzlich, ohne dass ihn jemand informiert hat, Stacheldraht gesehen hat, und da wurde also das Oberkommando des Heeres vorbereitet, Und zwar zu der Zeit, also für das Unternehmen Barbarossa, für den Überfall auf die Sowjetunion, und zwar zu einer Zeit, in der noch der Hitler-Stalin-Pakt herrschte. Das war sein erster Hinweis, dass da was passiert. Und dann, einige Zeit später, steht also vor dem Schloss ein Gesandter von Ribbentrop und sagt, er möchte, als Hitler dann eingezogen war in der Wolfschanze, die nur, also das Oberkommando des Heeres war 4 Kilometer weg auf Lehndorfschem Grund und die Wolfschanze war bei einem Nachbargrund 14 Kilometer weg, also alles in unmittelbarer Nähe. Und weil Hitler dann nicht mehr in Berlin oder sonst wo war, was die Leute oft immer verkennen, die sagen, warum hat man den nicht irgendwo abgeknallt? Den hat am Ende, haben vielleicht 150 Leute Hitler noch zu sehen bekommen. Das heißt, der ist dann, hat er am, ganz am Ende faktisch eingegraben, wie in einem Pharaonengrab gesessen. Aber weil Hitler immer da war, deswegen wollte Ribbentrop immer in dessen Nähe sein und deswegen war der diese 3 Jahre fast ununterbrochen da, also in dieser unmittelbaren Nähe. Und da hat man schon die ganze Spannung eines solchen Lebens. Lehndorff kriegt Kontakt zu den Widerstandsleuten, vor allen Dingen über seinen jüngeren Bruder, der viel politischer am Anfang war als er selbst. Und dann aber auch, indem er an eine bestimmte Stelle positioniert wird, Ordonnanzoffizier, das ist nichts Hohes, das ist Mädchen für alles. Und er wollte ja auch nie ein Militär werden, also er gehört von daher eigentlich nicht zu den führenden Militärs. Aber er wurde dieses bei dem Feldmarschall von Bock. Und jetzt kann man schon lernen, wie die Widerstandsleute gedacht haben. Warum haben sie in dessen Nähe 2 Leute des Widerstands gesetzt, also den Lehndorff, den jungen Lehndorff und den Hardenberg, der sein Adjutant war, weil sie gedacht haben, also die planten fast schon seit 38, dann allerdings mit großen Unterbrechungen, aber Teile von denen seit 38 den Staatsstreich. Und nun war ja der Russlandfeldzug. Und da haben sie gedacht, wir haben überhaupt nur eine Chance, wenn wir die zentrale Armee aus Hitlers Verfügung herausbekommen. Und die Heeresgruppe Mitte, wo Lehndorff Ordonnanzoffizier war, hatte zu der Zeit 1,2 Millionen Soldaten. Das ist eine größere Armee, als Napoleon oder sonst wer je in der Hand hat. Und wenn es gelungen wäre, den Feldmarschall von Bock umzudrehen für die Sache des Widerstandes oder wenigstens zu neutralisieren, hätte Hitler den Krieg nicht weiterführen können. Deswegen war also eine der Funktionen von Lehndorff zu versuchen, diesen von Bock, von dem man wusste, dass er kein großer Anhänger Hitlers war, aber er war eben auch nicht mutig genug als führender General, sich umzudrehen, aber also den zu bewegen, ob er nicht für die Sache des Widerstands zu gewinnen sei. Das war eine der Funktionen. Die zweite Funktion war, dass er, weil er nun Ordonnanzoffizier bei Bock war, gelegentlich von Steinort, also nicht weit von Hitler und Ribbentrop weg, nach Berlin zum Bendlerblock fahren musste und dass er von daher Kurier sein konnte. Und zwar zwischen den einzelnen Teilen des Widerstands. Denn als dann Stauffenberg im Bendlerblock war und Henning von Treskow, der andere große strategische Kopf, natürlich immer an der Ostfront war, zwischen denen lagen 1000 Kilometer oder sogar noch mehr, die haben natürlich keine Briefe geschrieben, die haben nicht telefoniert. Das ging alles über Kuriere und Lehndorff ist einer, seine Frau hat später erzählt, dass er manchmal auch Telefonnummern also auf den Spiegel geschrieben hat und dann immer eingeprägt und dann weggewischt. Also der solche Informationen hin und her tragen musste und unter anderem die allerwichtigste, und das war das Einzige, was man von ihm wusste, nämlich, dass also als die Invasion der Alliierten in der Normandie war im Jahre 44, fragt Stauffenberg Treskow an der Front, hat es denn jetzt überhaupt noch einen Sinn, einen Staatsstreich zu machen? Und diese Frage überbringt Lehndorff. Und Treskow sagt daraufhin, das Attentat muss gewagt werden, koste es, was es wolle. Gut, Denn es kommt gar nicht mehr auf den praktischen Erfolg allein an, sondern darüber, dass wir ein Zeichen gesetzt haben vor der Welt. So. Das heißt, dieses, was letztendlich ausschlaggebend war, als Vereinbarung zwischen den beiden Köpfen des Widerstands zwischen Tresco und Stauffenberg, wollen wir es machen, obwohl die Chancen immer schlechter werden. Dafür brauchte es diesen Mittler Lehndorff. Das Dritte, was er machen sollte, war, innerhalb Ostpreußens Leute zu gewinnen, die im Falle des Staatsstreichs den Widerstand unterstützen. Und unter anderem war da ganz in seiner Nähe, und über den habe ich jetzt in dem anderen Buch geschrieben, also der Donat Tölksdorf, mit dem war er weitläufig verwandt, und der sollte dann der politische Verwalter, wenn der Staatsstreich geklappt hätte, von Ostpreußen sein, weil man gesagt hat, da muss jemand sein, der eine hohe Achtung in der Bevölkerung hat, und das war der führende Kopf der bekennenden Kirche in Ostpreußen. Also das war das Dritte, dass er solche Personen werben sollte, und seine vierte Aufgabe war, dass am Tag des Attentats sollte er zusammen mit Dona nach Königsberg gehen, das war damals Wehrkreis 1, und von da aus Dona politisch und er als militärischer Verbindungsmann zum Bendlerblock organisieren, dass Truppen auf die Wolfschanze zugehen, dass man Panzer hat. Also die haben ja, der Befehl Walküre, was viele Leute nicht wissen, war eine reichsweite Planung der Militäraktionen, dass man den Staatsstreich durchführen kann nach dem Attentat, um sofort die Macht zu übernehmen mit wichtigen Figuren für eine Art von Übergangsregierung und dann mit den Alliierten zu verhandeln, um sofortigen Waffenstillstand und so weiter zu machen. Und das sollte er in Königsberg machen. Und deswegen standen Lehndorff und Dona auf dem Walküre-Befehl, der ja sagt, also in allen Wehrkreisen, wer wird jetzt herbeigerufen, um sozusagen die Führung des Staatsstreichs zu übernehmen, oben auf der ersten Stelle. Was zum Ergebnis hatte, dass er am 20. Juli, als man diesen Zettel hatte, auch sofort klar war, dass er mit verhaftet ist. Und das kommt dann auch. Man sieht also, dass dieser junge Mann erstaunlich viele sehr wichtige Vermittlungsfunktionen hatte, der, von dem wir gerade diese Schilderung hatten, wie der doch eigentlich war. Und das heißt, dass der in dieser kurzen Zeit doch zu einer enormen Verantwortungsbereitschaft herangewachsen ist, wobei ihm sein glückliches Naturnaturell wahrscheinlich einfach auch geholfen hat, also so mutig und geradlinig zu sein. Jetzt lese ich aus der Feder seiner Frau, die viel, viel später das aufgeschrieben hat und die in dem Fall übrigens sehr gut eingeweiht war. Also man kann sogar sagen, dass von den beiden seine Frau vielleicht sogar die etwas politischere war am Anfang, die aber natürlich keine Details erfahren hat. Jetzt lese ich, wie sie den 20. Juli erlebt hat. Und das ist wirklich ein einzigartiges Dokument, dann so auf Wimpernschlagnähe aus der Sicht einer Verschwörerfamilie, wo alles das, was jetzt passiert, also im Umkreis von 10, 15 Kilometern ist, gibt es, glaube ich, kein einziges anderes Dokument. Und das lese ich jetzt einfach nur so. Also ist Folgendes passiert. Am 18. Juli hatte Gottliebe, so heißt die Frau von Heinrich, Geburtstag. Und zwar ihren 31. Sie war hochschwanger mit dem vierten Kind, und zwar im 9. Monat. Zu diesem Geburtstag kommen die Verschwörer in Steinort zusammen. Und auf dem Rückweg, die haben im Schloss nicht viel geredet, sondern sind immer dann irgendwie auf den Mauersee gefahren oder in den Wald. Auf dem Rückweg erfährt Lehndorff, dass es jetzt ganz bald losgehen soll und kommt zurück und will, dass seine Frau an so einem entscheidenden Moment nicht in Steinort ist, weil sie hochschwanger ist und weil er sie schützen will. Außerdem hat er seine drei Töchter, unter anderem die Vera Lehndorff, 14 Tage vorher schon in den Zug gesetzt zu den Schwiegereltern. Und er sagt ihr, morgen besorgst du dir eine Platzkarte, denn von Steinort nach Berlin, weil nun Hitler da war und Ribbentrop und so, gab es eine direkte Zuglinie, in der man schneller in Berlin war, als man heute je da sein wird. Und weil ihr Land besetzt war, Teile davon und so weiter, hatten sie das Recht, mit einer Sondergenehmigung mit diesem Zug zu fahren. Das soll sie also machen. Sie kommt zu der Baracke von Fellgiebel, dem Nachrichtenoffizier, und der sagt ihr, beziehungsweise sein Adjutant sagt ihr, dein Mann muss morgen früh um 6 Uhr hier sein und fährt dann nach Königsberg, es geht los. Da vergisst sie ihren Zug und ihre eigene Person und ihre eigene Sicherheit, sondern geht sofort zurück und will mit ihm darüber reden. Und sie haben zu Hause einen Gast. Und sie können sich also nur ganz kurz, fast wortlos verständigen. Und jetzt lese ich. Nur mit Mühe brachten wir das Abendessen hinter uns. Unser Gast erzählte monoton im Stil von Frontberichten von Russland und Deutschland. Normalerweise waren solche Informationen und Gäste eine gute Orientierung für uns. Da wir in der Nacht bereits das russische Geschützfeuer hörten, war uns die Lage der Front in unmittelbarer Nähe klar und wir waren in der Regel erpicht, Näheres zu erfahren. Aber diesmal beendeten wir die Mahlzeit schnell. Heini ging an seinen Schreibtisch, telefonierte mit seinen Beamten und erledigte in 2 Stunden alles, was für den nächsten Tag nötig war. Es war Mitte Juli und die Ernte auf dem Gut war in vollem Gange. Ich hingegen prüfte inzwischen unsere Versteckstelle für schriftliche Notizen und Briefe, die gefährlich sein konnten. Ich zerriss sie oder fand einen besonderen Platz. Und dann haben wir zwei noch einen herrlichen Spaziergang gemacht. Es war ja ein Sommerabend, schönstes Wetter in Masuren. Wir sind ganz bewusst durch diesen wunderschönen Park, der sich uns so halbwild präsentierte, gegangen. Wir gingen noch auf die Koppeln zu den Pferden. Natürlich war in uns Freude und Trauer und Angst, alles gemischt, was wir uns aber nicht sagten, um den anderen in keinster Weise zu beunruhigen. Heinis ganze Ausstrahlung hatte etwas so Positives. Es war auch nicht gestellt. Ich glaube wirklich, dass er diesen Druck empfand, dass noch immer nichts passiert war mit dem Attentat und letztlich es wahrscheinlich dann doch so enden würde, dass nichts passierte und sie alle doch verhaftet würden. Dass ihm das jetzt weggenommen war, das machte ihn wohl auch so sicher und fast fröhlich, möchte ich sagen, wenn auch ein tiefer Ernst in seinen Augen immer zu spüren war. Und wir gingen dann also noch einige Sachen ordnen. Es waren, wie merkwürdigerweise oft, lauter nebensächliche Sachen. Ich erinnere mich, dass er plötzlich anfing, seine rechte Schreibtischschublade aufzuräumen. Vielleicht in dem Gedanken, wenn jetzt die Gestapo mich verhaftet, dann möchte ich wenigstens einiges weggeräumt haben. Aber ich glaube, das hat er gar nicht richtig getan. Er hat so eine Beschäftigungstherapie gesucht. Und ich wiederum ging in mein Zimmer und war eigentlich mehr damit beschäftigt, mich in einen Zustand zu halten, der nicht die ganze Angst rauslässt. Und ich weiß, dass ich an meinem Bett kniete, trotzdem das Beten für mich eine ganz schwierige Sache war, mein ganzes Leben lang. Aber ich habe mich da mühsam mit meinem dicken Bauch an das Bett hingekniet, habe meinen Kopf in die Kissen hineingesteckt und habe eben einfach wieder meinen alten Spruch gesagt. Wenn alles bricht, Gott verlässt dich nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ich habe wirklich über die Möglichkeit, dass wir uns nicht mehr sehen, die Möglichkeit, dass wir sterben müssen. Über all das habe ich nachgedacht und mir in diesen Notminuten einen Beruhigungszustand in meinem innersten Inneren erreicht, dass ich tatsächlich dann ganz frei wieder zu Heini ging und wir uns dann zusammen ins Bett legten und mindestens 2 Stunden ganz still einfach nebeneinander lagen. Wir haben nur unsere Körper gefühlt und ab und an dachte der eine oder der andere, wir gehören zusammen. Und wir werden, egal was passiert, immer zusammengehören. Und dann schliefen wir darüber sogar ein und der Wecker ging morgens früh um 5:30, schreckte uns auf. Unser erster Gedanke war, heute passiert es. Ich sprang also aus dem Bett, soweit das meine Unbeweglichkeit zuließ, und Heini ging in sein Zimmer. Wir frühstückten schweigend, natürlich, weil es immer mehr an den Moment der Trennung heranging. Die Uniform und alles, was er brauchte an Material, irgendwelche Aktenmappen, hatte er schon alles bereitgelegt und in einen kleinen Koffer eingepackt. Auf seinem Schloss war er in Zivil und er war ja auch auf Reserve. Und dann stiegen wir so um 6:30 unten in den PKW. Die Gestapo stand natürlich wieder da im Hof, aber war ganz harmlos, weil sie sich solche Dinge überhaupt nicht vorstellen konnte. Und es war wieder einer dieser wunderbaren Sommertage in Masuren. Es war ein leichter Nebel über den Wiesen. Wir fuhren also los und an einer Stelle, wo besonders starker Nebel war, fuhren wir auf die Wiese herauf. Heini zog sich in dem Auto um. Das sollten von Ribbentrop oder seine Leute nicht sehen. Er verwandelte sich also in einen Oberleutnant. Dann kamen wir zum Oberkommando des Heeres und fuhren zu Feldgiebels Baracke. Dort stand schon das Auto bereit, das sie nach Königsberg bringen sollte. Alle waren genauso nervös wie am Tag vorher. Wir umarmten uns noch einmal. Das hatte schon eine Ferne, das war nicht mehr zu schaffen. Diese Trennung war zu stark und intensiv, als dass man da noch etwas spürte. Ich jedenfalls habe nichts mehr gefühlt. Ich habe mich nur in mein Auto gesetzt und bin dann langsam nach Steinort zurückgefahren. Das Auto schien von allein zu fahren und ich sang leise vor mich hin, nicht ahnend, dass ich am nächsten Tag auf genau diesen Wegen Heini zusammen mit der Gestapo würde suchen müssen. Auf den Feldwegen wurden die letzten Garben aufgeladen und eingefahren. Die verbliebenen Stoppeln hatten eine grau vergilbte Farbe, wie sie sich am Ende der Ernte immer bildet. Meine Gedanken waren bei meinem Mann auf seiner Fahrt nach Königsberg. Was alles nach seiner Ankunft dort geschehen würde, konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Wir hatten niemals über Einzelheiten gesprochen, um bei möglichen Verhören nicht in die Gefahr zu geraten, etwas preiszugeben. Ich machte noch einen Umweg über das Gut Taberlack, um festzustellen, wie weit die Weizenernte dort ist. Alle Gespanne von Taberlack waren auf dem Felde. Ich stieg aus und unterhielt mich mit den Frauen, die die Garben auf die Wagen luden. Einige Gespanne waren bereits auf dem Weg zur Scheune. Lachend nahmen sie meinen Arm und banden daran die Ähren. Diese Ähren, an den Arm gebunden, waren das Zeichen dafür, dass die Ernte gelingen soll und wohl auch ein Segenswunsch für die nahe Geburt. Nach einiger Zeit gab ich meinen Spaziergang auf und fuhr nach Hause. In den vereinsamten Kinderzimmern suchte ich nach dem Nötigsten. Babyjäckchen und Windeln, legte alles auf mein Bett. Ein kleiner Koffer und ein Rucksack lagen bereit. Alles musste gut durchdacht werden, um dann schnell handeln zu können. Die nächste Zukunft war ungewiss. Während ich mit meinen Vorbereitungen beschäftigt war, kam der gute Kämmerer Masuch, ein alter, erfahrener Landwirt, und wollte Heini sprechen. Eine Stute hatte sich das Bein gebrochen. Ich gab die Erlaubnis, das Tier zu erschießen, um ihm weitere Schmerzen zu ersparen. Der Alltag auf dem Gut ging ganz normal weiter. Am Mittag kam, wie fast jeden Tag, Georg Heine von Münchhausen vom Oberkommando des Heeres zu mir zum schwarzen Kaffee. Das tat er öfters. Er klopfte an meiner Zimmertür und trat ein. Ich bereitete gerade in einer Glaskanne über einem Spiritusbrenner den Kaffee. Plötzlich zersprang das Glas mit dem Kaffee, der rote Teppich färbte sich braun. Georg Heino von Münchhausen, der Gast, war Ordonnanzoffizier bei General Heusinger, dem Chef der Operationsabteilung im Oberkommando. Er war nicht in die Attentatspläne eingeweiht, sondern nur ein Freund des Hauses und der Hausfrau. Ich erschrak sehr, weil mir irgendwie ein schlechtes Zeichen erschien, die Sache mit dem Kaffee. Er lachte mehr darüber, er wusste ja von nichts. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich muss ihm irgendetwas sagen. Es geht nicht, dass er nicht weiß, gerade jetzt nicht, was gerade dort passiert, wo er herkommt. In der Zwischenzeit sagte er mir aber in ruhigem Ton, dass das Lager vom Hauptkommando, also das Oberkommando der Wehrmacht und das Oberkommando des Heeres, wieder nach Zossen bei Berlin verlegt würden, weil die Front der Russen zu nahe kam und sie wollten sich nicht überrennen lassen. Das würde wahrscheinlich in den nächsten Tagen passieren und ich könnte ihm einige Sachen in Koffern mitgeben. Diese Verlagerung war eine der Schwierigkeiten später für das Attentat, weil technisch zum Beispiel Nachrichtendrähte schon umverlagert waren nach Zossen, sodass ein Nachrichtenoffizier hinterher gesagt hat, aus ihrer Sicht war das sozusagen das schlechteste Datum für eine gute Koordination, das heißt, dass ein Teil schon verlagert war. Dann war er aber wieder zurückverlagert worden, weil Hitler getobt hatte. So. Ich könnte ihm also einige Sachen in Koffern mitgeben. Mich interessierte das in diesem Moment überhaupt nicht. Er aber verstand gar nicht, dass ich nicht bereits schon Listen aufgestellt hatte von Sachen, was ich ihm alles mitgeben könnte, damit es gerettet werden könnte. Und da entschloss ich mich, schnellstens mit ihm in den Park zu gehen, um mit ihm ganz offen über alles zu sprechen. Er war fabelhaft in seiner Haltung, aber irgendwie hat es ihn auch sehr erschüttert. Wir gingen wieder zurück und er sagte nur, also wenn ich irgendwie helfen kann, wenn ich irgendetwas tun kann, dann bitte verfüge über mich, soweit das möglich ist. Er war ein grundanständiger Mensch. Er versicherte mir, alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um mir so schnell als möglich Nachricht darüber zukommen zu lassen, wie die Sache stände. Die Explosion der gläsernen Kaffeekanne war für mich kein gutes Zeichen. In solchen Momenten wird man leicht abergläubisch. Als wir in mein Zimmer zurückkehrten, läutete das Telefon. Es meldete sich eine Stimme, Sonderplatz, Oberkommando des Heeres, und verlangte, Oberleutnant von Münchhausen zu sprechen. Es wurde ihm mitgeteilt, dass ein Attentat auf Hitler versucht wurde. Generalleutnant Heusinger, sein Chef, sei schwer verletzt. Die Hilfe des Ordonnanzoffiziers werde sofort gebraucht und ein Auto sei nach Steinort unterwegs, um ihn sofort nach Rastenburg zur Wolfschanze zu bringen. In dem Moment kam schon das Auto vorgefahren. Ich konnte ihn nur noch kurz und inständig bitten, mir so schnell wie möglich eine Nachricht über den Verlauf des Attentats zu bringen. In meinem Zimmer allein gelassen, war in meinen Überlegungen ganz klar, dass das Attentat stattgefunden hatte. Aber was war genau passiert? Hatte es Hitler vollgetroffen und wer hatte noch daran glauben müssen? Heusinger, das war nun klar, war offenbar schwer verletzt. Ich saß wie gelähmt an meinem Schreibtisch, als es so um 4 Uhr nachmittags an meine Tür klopfte. Herein trat einer der Adjutanten von Ribbentrops, begrüßte mich mit »Heil Hitler«, und meldete, Herr Außenminister lässt Ihnen sagen, dass ein Attentat auf Hitler versucht wurde. Unser Führer lebt, er ist unverletzt. Wieder Heil Hitler, und der Mann war verschwunden. Ich ahne nicht, was ich für ein Gesicht gemacht habe, als diese grauenvolle Nachricht kam. War nun die lange und so beschwerliche Widerstandszeit vorbei und dafür das Ende da? Würde mein Mann überhaupt noch zurückkommen? Wann und ob überhaupt würde Georg Heino mir eine Nachricht aus der Wolfschanze bringen? Ich blieb auf meinem Stuhl am Schreibtisch sitzen, malte mit dem Bleistift Figuren auf ein Papier. Es überkam mich diese merkwürdige Ruhe, wenn alles droht, kaputt zu gehen. Plötzlich fuhr ein Auto vor und hielt unter meinem Fenster. Ein offener großer Wagen, auf dem Rücksitz lagen blutdurchtränkte Uniformstücke, wohl von Heusinger. Georg Heino trat in die Tür und sagte, Hitler lebt, ich habe ihn gesehen, ein Arm ist verbunden wegen Prellung, er erwartet Mussolini heute Nachmittag. Niemand konnte Auskunft geben, wie alles geschehen ist. Ich werde versuchen, heute Nacht im Dunkeln zu kommen und euch mehr zu berichten. Aus! Er raste die Treppe wieder hinunter und war schon fort, als ich wie gelähmt aufstand, um aus dem Fenster zu gucken. Die allgemeine Stille um das Haus und im Haus hatte etwas Gespenstisches. Ich saß wieder auf meinem Stuhl am Schreibtisch. Langsam fing ich an, dieses ganze Geschehen zu begreifen. Jedes Tun hatte jetzt keinen Sinn mehr. nur das Warten, ob Heini, mein Mann, noch einmal wiederkommen würde. Fräulein Gräber, meine mir sehr vertraute Haushälterin, fragte nach meinen Wünschen. Mir war in diesem Moment bei dieser Frage so, als ob ich auf einem anderen Stern wäre. Natürlich, der Haushalt und die Belegschaft Ribbentrop, alles ging weiter seinen Gang. Nach einem Weg in den Park stellte ich das Radio an. Tatsächlich kam, soweit ich mich erinnere, gegen 6 Uhr nachmittags die Nachricht über das Attentat auf Hitler in der Wolfschanze in Ostpreußen. Es sei misslungen. Der Führer sei unverletzt. Weitere Nachrichten würden folgen. Also hatte die totale Sperre der Nachrichten auch nicht funktioniert. Ich blieb einfach weiter auf meinem Stuhl sitzen und wartete auf Heini. Nach einer Stunde gegen 7 Uhr abends kam er auf Jaromir, seinem Schimmelhengst, im Schritttempo am Haus vorbei. Ich lief sofort in den Stall, wo er gerade von Jaromir abgestiegen war. Das ist jetzt eine entscheidende Frage: Warum kommt er eigentlich zurück? Und das habe ich mit der Zeit, als ich in diesen Stoff immer tiefer einstieg, immer deutlicher mir manchmal selber erklären können. Also Folgendes ist: Er war in Königsberg. Da ist er am späten Vormittag gewesen mit den anderen. Jetzt kriegen sie keine Nachricht. Da werden sie allmählich unruhig und denken, hat es nicht geklappt? Wie ist überhaupt die Lage? Es ist bekannt aus den Akten im Bendlerblock, dass Stauffenberg, der ja nun von Ostpreußen dann schon weg war und in Berlin, dass Stauffenberg gegen 18 Uhr am Abend mit Erdmann in Königsberg telefoniert hat. Also mit der Einsatzstelle, wo Lehndorf eigentlich auch hätte sein sollen. Da muss aber Lehndorf schon weg gewesen sein, wenn es stimmt, dass, was Gottliebe sagt, dass er gegen 7 Uhr nach Hause kommt. Also nehme ich an, die haben überlegt, einer muss sagen, was ist los gewesen, ein Eingeweihter. Das konnte nach Lage Dinge nur Lehndorf, weil er ja ganz normal in seinem Schloss vorbeigehen konnte. Also ist er zurückgekommen mit dem Auto, hat in der Baracke die Aufregung gesehen und Fellgiebel oder jemand hat gesagt, es hat was stattgefunden, ist was schiefgelaufen, sieh zu, dass du verschwindest. Und da hat er sich dann von einem seiner Bediensteten das Pferd bringen lassen, damit es besonders harmlos aus ist und sieht und ist in Zivil vorbeigekommen. Das ist die Situation. Und jetzt das andere stand auf dem anderen Zettel. Also es gab insgesamt 40 Zettel von der Gottliebe, die ich gefunden habe, wo sie viel später was aufgeschrieben hat. Und dies war nur ein Notizzettel, den wollte sie wahrscheinlich ausführen. Und das lese ich auch so atemlos, wie so Notizen sind. Vom Stall in den Park gegangen. Negative Nachricht berichtet. Schweigen und Nachdenken danach. Abendessen auf dem Tisch. Konnten beide nichts essen. Ließen es stehen. Spaziergang zu meinem Steg am kleinen See vor dem Haus. Verdeckter Wunsch von Heini, mit der Pistole in seinen Wald zu gehen, um ein Ende zu machen. Rücksicht auf mich, so direkt zu sprechen. Mein sehr intensiver Wunsch, dies nicht zu tun, sondern noch in der Nacht zu gehen. Lange Gespräche hin und her. Zeitdruck erhöhte die Nervosität. Es wurde dunkel. Daher Platzwechsel. Keine Kontrolle mehr von uns über Gestapo. Wir wechselten in ein verborgenes Fremdenzimmer. Eventuelle Entscheidung wechselte. Für den Wald und den Selbstmord, für die Flucht. Ich schlief aus reiner Erschöpfung für kurze Zeit ein. Beim Aufwachen war Heini weg. Ich stürzte heraus, fand ihn in seiner grünen Joppe und spürte seine Entscheidung für den Wald und den Forst. In dem Moment erschien Georg Heino. Zurück in das Fremdenzimmer. Beratung, leisester Flüsterton. Kurzer Bericht vom Oberkommando des Heeres hergesehen. Bislang keine genaue Spur vom Attentäter. Rat von Georg Heino, morgen früh gegen russische Front zu fliehen. diese Nacht zur Vorbereitung nutzen. Rucksack packen, Proviant, allernötigste Bekleidung. Es war wohl 3 Uhr in dieser Nacht geworden. Für mich gab es nur die Flucht in Richtung russischer Front. Vielleicht, so denken Gottliebe und der Freund, kann sich Heini zur Front durchschlagen und irgendwo untertauchen. Der Krieg kann ja nicht mehr lange dauern. Die Truppenteile sind in Auflösung. Vielleicht kann er sich irgendwo unerkannt verstecken, bis alles vorbei ist. Auch Heino von Münchhausen wird später von der Gestapo verhört werden, weil natürlich auch ihn sein Kontakt zu den Lehndorffs auffällig gemacht hat. Er bleibt 4 Monate in Haft. Es war aus ihm nichts herauszubekommen. Er hat auch wirklich nichts, gar nichts von der Verschwörung gewusst. Er hat aber auch niemanden belastet und ist dann nach etlichen Verhören freigelassen worden. Gottliebe, die Nacht vom 20. zum 21. Juli rangen Heini und ich um sein Leben. Der Gedanke, in die Hände der schwarzen Schergen von Himmler zu fallen, war ihm ein einziges Grauen. Immer wieder führte ich ihm vor Augen, dass wir doch noch die Freiheit einer Entscheidung hätten, die Flucht. Dies entsprach nicht seiner inneren Einstellung, das merkte ich wohl. Dennoch hatte er sich am Morgen dazu durchgerungen, meinetwegen. In dem Moment, als er das Haus verlassen wollte, fuhren 2 Autos mit bewaffneter SS vor. Ich sah aus dem Fenster und hörte den Namen Graf Lehndorff. Erschrocken drehte ich mich wieder zum Zimmer, aber Heini war schon verschwunden. Den Rucksack fand ich später unter dem Sofa. Ein Fenster zum Park war offen und ich konnte nur annehmen, dass er vom 1. Stock heruntergesprungen war und die Flucht in seinen Wald ergriffen hatte. So viel wollte ich lesen.
Soweit Frau Vollmer. Wir haben noch etwas Zeit. Hier noch eine Passage aus der nachfolgenden Diskussion.
Der Kreisauer Kreis, deswegen komme ich nochmal drauf, war der nicht militärische Teil. Die haben sich Gedanken gemacht über die Zukunft Europas. Die waren auch häufig besonders christlich, manchmal sogar freikirchlich christlich, wie der Moltke. Und die waren aber eher gegen das Attentat. Also die haben gesagt, man soll die Zukunft Deutschlands nicht mit einem Mord... Also da gab es durchaus Differenzen bei den verschiedenen Punkten. Die Kreisauer waren auch ganz entschieden gegen die Judenverfolgung und so weiter. Aber haben dann gesagt, wir müssen sozusagen, das ist auch ein bisschen fundamentalistisch, also Deutschland muss den Kelch bis zur bitteren Neige mit allen Konsequenzen trinken. Erst dann ist ein Neuanfang möglich und man soll das nicht mit einem Mord belasten. Während der Kreis um Tresco gesagt hat, jeder Mensch, den man retten kann, jeder Tag, den dieser Krieg früher beendet wird, ist einfach wertvoll. Und es wäre natürlich, das ist mir wirklich immer durch und durch gegangen, wenn man sich in die Zeit reindenkt. Ja? Also nach dem 20. Juli, das wissen einige vielleicht, haben mehr Menschen an allen Fronten, natürlich auch im Bombenkrieg, aber auch an den Fronten, in den KZs das Leben verloren als in all den Jahren vorher. Also das heißt, man hätte Millionen lebendige Menschen retten können, wenn es geklappt hätte. Und eine Woche nach dem 20. Juli war der Warschauer Aufstand. Das heißt, der Warschauer Aufstand wäre auch wahrscheinlich erfolgreich gewesen und dann wäre vielleicht Polen frei geworden und nicht durch die Sowjets besetzt und so. Also vieles wäre anders gelaufen, wenn dieser 20. Juli wirklich geklappt hätte.
Frau Vollmer erzählt nun zum Schluss, wie sie dazu gekommen ist, dieses Buch zu schreiben.
Das Buch hat eine ganz eigene Geschichte. Sie glauben gar nicht, wie viele Briefe ich immer noch kriege auf dieses Buch. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil auch viele Leute denken, ja, wieso hat mir niemand das erzählt, so eine spannende Geschichte? Wieso? Ich frage mich das auch. Wieso haben alle Historiker sich nicht gefragt, das ist doch komisch, da war einer in dem Schloss, da war der Ribbentrop. Also schon die Tatsache muss doch interessant gewesen.
Frau Vollmer hatte die eine Tochter der Lehndorffs, die Vera, genannt Veruschka, kennengelernt.
Daraus ist geworden, dass wir das erste Mal mit dem Kilian Heck, der hier auch ein Essay geschrieben hat, und Christian Thielemann, dem Dirigenten, der ein Ostpreußen-Freak ist, was Sie wahrscheinlich wissen, nach Ostpreußen gefahren sind, und der wollte immer Friedrichstein aufbauen. Und dann sehen wir dann auch nach Steinort unter anderem 10 Stunden an der Grenze, also diese Truppe. Ja? Und dann hat er gesagt, aber Steinort steht doch noch. Und dann kam, ja, dann muss man die Geschichte von Steinort wissen. Und dann sagte die Vera sozusagen bei dieser Fahrt zu mir, ich kann sowas nicht, kannst du das nicht machen. So ein paar Sachen haben wir da liegen. Und das war eigentlich, man kann auch sagen, eine Schnapsidee oder die Idee einer Ostpreußenreise und dieses Flairs und dieser Landschaft. Ich habe gesagt, naja, ich kann es mir ja mal überlegen. Und dann fand ich aber erst wenig und dann fand ich mehr und dann gab es ein paar Briefe und dann hat sich irgendwann immer mehr die Geschichte reingesetzt und nun gibt es doch eine ziemliche umfassende Kenntnis von mir, von diesen Widerstandszusammenhängen, den Familien und zwar diesem ganzen Netzwerk. Und das würden Sie auch bei dem sehen, bei dem allen spürt man, dass es letztendlich auch in dieser Diktatur ein Netzwerk von Bekanntschaften gab, von dem einer dazugekommen ist, ein anderer wenigstens geholfen hat, ein Dritter einen nicht verraten hat oder so, wie das so gekommen ist. Ja.
In der umfangreichen, sehr interessanten Diskussion werden folgende Themen behandelt. Das Attentat im Spiegel der Meinung der Menschen nach 1945, das Problem des Fahneneids auf Hitler, das Verhalten der Alliierten zum Attentat, das Verhalten der Frauen und der Kinder der Verschwörung. Aufgrund des großen Interesses, das dieses Buch ausgelöst hat, hat Frau Vollmer ein weiteres geschrieben, und zwar über andere Gestalten des Widerstandes. Der Titel: Stauffenbergs Gefährten, das Schicksal der unbekannten Verschwörer. Es ist im Februar 2013 erschienen, gedruckt im Hansa Verlag und kostet 19,90 Euro in einer gebundenen Ausgabe. Das erste Buch aus dem Jahre 2012, das Thema dieser Sendung, ist als Taschenbuch erschienen und kostet 14,99 €. Ein interessantes Interview mit Ewald von Kleist, einem Widerstandskämpfer, der überlebt hat, findet sich auf Frau Vollmers Homepage im Internet. Den Vortrag von Antje Vollmer mit der ausführlichen Diskussion gibt es als Video im Internet. Man gelangt dahin, indem man Ostpreußen TV in eine Suchmaschine eingibt. Hier findet man auch viele interessante Filme über das alte Ostpreußen vor dem Kriege. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten die Kulturzeit aus Ratzeburg im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Ein Hinweis für die Hörer am 14. Juli: Diese Sendung wird am Sonntag, dem 21. Juli, wiederholt. Hinweise auf unsere Programme finden Sie im Samstagmarkt Ratzeburg-Mölln, gelegentlich in den Lübecker Nachrichten und auf der Homepage des offenen Kanals Lübeck www.okerlübeck.de. Produktion dieser Sendung am Mikrofon und Verantwortung Ulrich Küssner. Auf Wiederhören.